Sie hören den Artikel Star Trek: Der erste Kontakt (Kapitel Interpretation und Analyse) sowie Adaptionen und Einflüsse, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Star Trek: Der erste Kontakt Interpretation und Analyse. Form und Stil: Der erste Kontakt wurde neben den für Star Trek typischen Filmgenres Science-Fiction, Space-Opera, Action und Abenteuer auch dem Horror, den Geistergeschichten, den Märchen und der Schauerliteratur zugeordnet. Als mögliche Inspirationsquellen für die Inszenierung studierte Frakes populäre Action - und Science-Fiction-Filme, darunter Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, Aliens – Die Rückkehr, Unheimliche Begegnung der dritten Art, Blade Runner und Der weiße Hai. Diesbezüglich wurde Frakes mit den Worten zitiert: „ Wenn schon Ideen stehlen, dann nur von den Besten. “Dramaturgie: Der Film stellt eine Fortsetzung der Doppelfolge The Best of Both Worlds auf Deutsch In den Händen der Borg und Angriffsziel Erde aus Das nächste Jahrhundert dar. Das wird bereits in der Eröffnungsszene deutlich, die in einem Traum im Traum Picards Aufenthalt auf dem Borg-Raumschiff während seiner Assimilation zitiert. Während Picard als assimilierter Locutus gezeigt wird, ist dieser Name, der ihm einst von den Borg vergeben worden war, von einer weiblichen Stimme aus dem Off zu hören. Dabei handelt es sich, wie der Zuschauer erst im weiteren Verlauf des Films erfährt, um die Stimme der Borg-Königin. Als er gegen Ende des Filmes der Borg-Königin gegenübertritt, werden einige Bilder der am Filmbeginn gezeigten Träume erneut gezeigt, zusammen mit Bildern, auf denen er gemeinsam mit der Borg-Königin zu sehen ist. Diese und andere über den ganzen Film verteilte Sequenzen, in denen Picard mitunter auch Stimmen aus dem Borg-Kollektiv wahrnimmt, verdeutlichen seine durch die Assimilation entstandene Verbindung zu den Borg. Als ein Beispiel für die Beeinflussung durch Der weiße Hai nannte Frakes die von ihm als implizite Bedrohung charakterisierte Situation, in der den Crewmitgliedern im Maschinenraum noch nicht klar ist, dass der Temperaturanstieg auf der Enterprise durch die eingedrungenen Borg verursacht worden ist. Es wird gezeigt, wie zwei der Mannschaftsmitglieder bei der Suche nach der Ursache von den Borg angegriffen werden, ohne dass der Zuschauer die Borg zu sehen bekommt.
Der Film wird großteils in Parallelmontage erzählt. Die Geschehnisse auf der Erde wechseln sich ab mit den im Maschinenraum und den im übrigen Teil des Raumschiffes stattfindenden. Über den Film verteilt sind Szenen mit Humor. Sie dienen unter anderem dazu, nach gefährlichen Zwischenfällen die Spannung abzubauen und beim Zuschauer für Aufheiterung zu sorgen. Ein Beispiel dafür ist der von Dr. Crusher zwecks Zeitgewinn für ihre Flucht vor den Borg aktivierte holographische Arzt, der den Borg-Drohnen eine schmerzstillende Salbe gegen etwaige von den Implantaten hervorgerufene Hautreizungen anbietet. Die Aussage „Ich bin ein Doktor, kein Türstopper des Doktors“ stellt zudem eine Anspielung auf den Beginn der häufig von Dr. McCoy geäußerten Antwort dar, mit der er seinen Unmut über eine ihm übertragene, nicht-medizinische Aufgabe zum Ausdruck brachte. Sie ist damit ein Beispiel für die zahlreichen im Film enthaltenen Star Trek-Insider-Witze. Visueller Stil: Der Film wurde als dicht visualisiert und als optisch ausgefeilt charakterisiert. Seine Erzählgeschwindigkeit wurde mit der eines schnellen Videoclips verglichen, seine Schnittfolge als staccato-ähnlich charakterisiert. In zahlreichen Einstellungen ist die Kamera gegenüber dem Horizont der gefilmten Objekte und Figuren geneigt. In Szenen, in denen Crewmitglieder in den Korridoren der Enterprise-Decks unterwegs sind, folgen sie der fahrenden, meist in Decken- oder Bodennähe geführten Kamera. In Gesprächssituationen dominieren halbnahe Einstellungsgrößen. In den Szenen, in denen Mannschaftsmitglieder der Enterprise mit den Borg-Drohnen unmittelbar konfrontiert sind, nimmt die Kamera bzw. der Zuschauer mittels Point-of-View-Einstellungen mitunter kurz die Perspektive der Drohnen ein, dabei wird deren Blickfeld stark verzerrt dargestellt. Im Vergleich zur Darstellung in Das nächste Jahrhundert wurden die im Film gezeigten Borg im Hinblick auf ihr äußeres Erscheinungsbild sowohl von den Erschaffern des Films als auch von Kritikern als wesentlich bedrohlicher, furchterregender und abstoßender charakterisiert. Evertons Beitrag zur Gestaltung der Borg im Film bestand darin, die Assimilation von Körpern von innen nach außen erfolgen zu lassen. Bei deren Beginn injizieren die Borg ihrem Opfer durch einen Stich in den Hals Nanoroboter. Die sichtbare Haut des Körpers wird grau, unbehaart und transparent, die Venen werden sichtbar. Bezüglich dieser Darstellung der Assimilation wurden die Borg unter anderem mit Körperfressern, Zombies und Vampiren verglichen. In der mit Dämpfen, Rohren und schwacher Beleuchtung industriell wirkenden Umgebung, in die die Borg das Raumschiffsinnere nach ihrer Ankunft auf der Enterprise verwandeln, sah Dryden starke Ähnlichkeiten zum Stil der Gothic-Kultur. Andere Rezipienten charakterisierten die Optik der assimilierten Bereiche als düster und verglichen sie mit dem visuellen Stil der Alien-Filme. Leonettis Beleuchtung der Interieurs der Enterprise wurde von Frakes als ähnlich dem Stil von Das Boot beschrieben. Absicht des Kameramanns war es, die in den Korridoren der Enterprise spielenden Szenen klaustrophobisch wirken zu lassen. Die Borg-Königin wird als ein Wesen inszeniert, deren Kopf und Wirbelsäule aus Metall bestehen und bei ihrem ersten sichtbaren Auftritt in einen bereitstehenden, schwarzen Unterkörper mit ebenfalls schwarzen Beinen und Armen eingefügt werden. Der oberhalb der Brusthöhe unbedeckte Teil ihrer als transluzent, feucht, grünlich-weiß, amphibisch und alabastern charakterisierten Haut ist daran mit Metallklammern befestigt. In dieser Gestalt wurde die Borg-Königin von Dryden und Greven als phallisch charakterisiert. Für Greven repräsentiere sie die Frau als einen in seine Komponenten zerlegten Körper, von denen jede ein ähnlich phallisches Symbol darstelle. Die Borg-Königin sei zum sexuellen Wesen reduziert. Ihre Macht werde als in ihrer Weiblichkeit liegend gezeigt, fand Conservo. Außerdem wurden die Borg-Königin und die Borg-Drohnen aufgrund ihrer äußeren Erscheinung mehrfach mit den Zenobiten aus den Hellraiser-Horrorfilmen verglichen. Musik. Eines der für den Film komponierten Themen, das First Contact Theme, erklingt vollständig während der Opening Credits. Es beinhaltet zu einem maßgeblichen Teil Waldhornklänge und wird im weiteren Verlauf des Films mehrfach kurz angedeutet, ehe es beim ersten Kontakt der Vulkanier mit den Erdenbürgern erneut in voller Länge ertönt. Bei einem anderen zentralen Thema handelt es sich um das Borg-Thema, das vor allem durch mechanische Töne geprägt ist. Seine Instrumentierung ähnelt der Blaster-Beam-Instrumentierung aus dem ersten Star-Trek-Film. Ein anderes Thema ist das Quest-Theme, das auch von Synthesizer-Klängen bestimmt wird und das Jerry Goldsmith aus dem fünften Star-Trek-Film entlehnte. Aus diesem und dem ersten Film adaptierte er zudem das Klingonenthema, das der Repräsentation Worfs dient und unter anderem bei Erscheinen der von Worf kommandierten Defiant zu hören ist. Das längste im Film enthaltene Musikstück heißt The Dish und erklingt während des Einsatzes von Picard, Worf und Hawk rund um die Deflektorschüssel. Als die Enterprise zum Filmbeginn aus dem Nebel hervortritt, ist eine Variation des Star Trek Marsches zu hören. Die einst von Alexander Courage komponierte Star Trek Fanfare wird im Abspann gespielt, in dem zudem die wesentlichen Stücke der während der Handlung erklungenen Musik wiederholt werden. Bei der Musik, die Picard am Beginn des Films in seinem Bereitschaftsraum hört, handelt es sich um Hector Berlioz' Oper Les Troyens. Als Picard und Sloan im Holodeck sind, erklingt das von Jimmy Van Heusen und Johnny Burke komponierte und von Julie Morgan gesungene Stück Moonlight Becomes You. Als die Phönix von der Erdoberfläche startet, spielt Cochrane den Song Magic Carpet Ride der Band Steppenwolf. Die auch am Filmende bei Cochranes Begegnung mit den Außerirdischen in der Jukebox gespielte Musik beinhaltet den Titel Ooby Dooby des Sängers Roy Orbison. Themen: Filmszenario, erster Kontakt. Die den Filmtitel gebende Szene ist die Landung des vulkanischen Raumschiffes auf der Erde. Auch andere Elemente des Films stellen einen ersten Kontakt dar. Für die Crew der Enterprise ist es ihr erster Kontakt mit Saffron Cochrane. Für Data ist der Moment, in dem ihm die Borg-Königin auf das neu transplantierte Stück Haut bläst, und ihn somit zu seinem ersten auf diesem Wege wahrgenommenen Gefühl verhilft, ein erster Kontakt. Kritiker verglichen das Filmszenario mit dem anderer Werke der Science Fiction. Neben Alien wurde dabei vor allem Terminator genannt. Der Kritiker der Washington Post äußerte sich überzeugt davon, dass der Plan der Borg, zur Abwendung eines wichtigen historischen Ereignisses die Erde des 21. Jahrhunderts zu assimilieren, klar durch diesen Film beeinflusst sei. Auch mit Blick auf den sich um Cochrane drehenden Handlungsstrang wurde der erste Kontakt als ähnlich zu dem Film Der Stoff, aus dem die Helden sind, charakterisiert. In Publikationen, die im Rahmen der Veröffentlichung des Films erschienen, stellten ihn seine Erschaffer, wie auch bei den anderen Star Trek-Produktionen üblich, in die Tradition der einst von Gene Roddenberry beabsichtigten Star Trek-typischen Utopie. Brager zum Beispiel sagte, dass es die Absicht der Drehbuchautoren gewesen sei, zu verdeutlichen, dass sich in unserer Gesellschaft niemand Gedanken über die eigene Verantwortung und vor allem die Verantwortung der Welt gegenüber macht. Zitat Ende. Mit der Zeitreise zeige der Film die Selbstlosigkeit der Raumschiffsbesatzung und ihre Bereitschaft, ihr Leben zu riskieren, um denen zu helfen, die nicht in der Lage sind, über ihre eigenen Probleme hinauszuwachsen. Manche Kritiker, zum Beispiel der von der Los Angeles Times, waren ebenfalls davon überzeugt, dass der Film innerhalb Roddenberrys idealistischer Vorstellungen anzusiedeln sei. Die Figur Lily Sloan diente den Drehbuchautoren zum Erforschen der Unterschiede zwischen einer Person aus dem 24. Jahrhundert und einer aus dem 21. Jahrhundert. Hinsichtlich der in das 24. Jahrhundert einführenden Funktion, die die Figur Lily innehat, kann der Film auch als eine Einführung des Zuschauers in die technologische und soziale Utopie von Star Trek charakterisiert werden. Rache, Hass und Verschiedenartigkeit. Absicht der Drehbuchautoren, vor allem Rick Bermans, war es, Picard in dem Film zu einem Actionhelden zu machen, ihn als eine starke, harte Figur darzustellen und ihn somit von der grüblerischen, melancholischen und von Ängsten erfüllten Person zu distanzieren, die er noch im Vorgängerfilm war. Auch zu diesem Zweck konzipierten sie den Film nach dem Muster von Herman Melvilles Moby Dick und Picard als Ahab-ähnlichen Antihelden. Ebenso wie Kapitän Ahab aus Rachsucht für den Verlust seines Beines den weißen Pottwal um jeden Preis zu vernichten beabsichtigt, ist es Picards Motiv, die Borg aus Rache für das Leid zu töten, das diese ihm durch die Assimilation einst zufügten und dafür auch den Verlust der Enterprise und ihrer Besatzung in Kauf zu nehmen. Bei Picards erlittenem Schmerz handelt es sich, seiner Aussage entsprechend, um den Verlust seiner Individualität. Entsprechend der Deutung der Buchautoren Michel und Duncan Barrett werden die Borg, ebenso wie der Wal im Roman, als Naturgewalt präsentiert und als etwas Übernatürliches, das nur der Captain wirklich versteht. Nach Der Zorn des Khan war Moby Dick damit erneut eine wichtige Inspirationsquelle für einen Star-Trek-Film. Durch die Neucharakterisierung Picards im Vergleich zum Vorgängerfilm wandelte sich sein Charakter auch im Vergleich zur Fernsehserie, in der sein Handeln überwiegend von Vernunft und Humanismus bestimmt war. Bezogen auf die Star-Trek-Fernsehserien und Star-Trek-Filme im Allgemeinen und damit auf die Utopie des Star-Trek-Universums können die Wertvorstellungen der Föderation als liberal verstanden werden, unter anderem mit Blick auf die Toleranz anderen Spezies gegenüber, die sich in Form der vor allem in das nächste Jahrhundert zum Tragen kommenden obersten Direktive ausdrückt. Das Verhalten der Föderationsmitglieder in Der erste Kontakt wurde aber als Widerspruch zu Werten wie etwa Toleranz gedeutet. So legt keines der Crewmitglieder Einspruch gegen Picards Anweisung ein, bereits assimilierte Kollegen ohne Zögern zu töten. Davon meinte der Literaturwissenschaftler Robert Tindall, gehe die Botschaft aus, dass der einzig gute Borg ein toter Borg ist. Der Film lasse jeden möglichen Vorteil außer Acht, der sich aus einer Begegnung mit Außerirdischen wie den Borg ergeben könne. Außerdem lasse er mögliche Alternativen unberücksichtigt zu dem Vorgehen, die Borg zu deren Besiegung unbedingt zu töten, wie etwa die Rehabilitation von Borg-Drohnen. Als beispielhaft für den fortschrittlichen Charakter Star Treks können auch Picards Äußerungen gegenüber Sloan gelten, in denen er sie unter anderem darüber informiert, dass es in seinem, dem 24. Jahrhundert, kein Geld mehr gibt, weil die Menschen nicht mehr nach Reichtum streben, sondern stattdessen an der Verbesserung ihrer selbst arbeiten. Zu den Äußerungen gehört außerdem Picards Ankündigung gegenüber der Frau, dass er die Borg nicht aus Rache zu töten beabsichtigt, weil diese in seinem Jahrhundert keine Motivation mehr darstelle. Im weiteren Verlauf des Films bringt Sloan Picard aber dazu, seine Rachegelüste zuzugeben und damit seiner anfänglichen Aussage zu widersprechen. Sloans Vorwurf gegenüber Picard, sich rachsüchtig zu verhalten, erwidert dieser auch damit, dass die Gesellschaft seines Jahrhunderts eine weiterentwickelte Sensibilität besitze. Der Kunstwissenschaftler Nicholas Mirsef interpretierte Picards Antwort vor allem, weil Sloan eine Afroamerikanerin ist, als sozialdarwinistisch. Anschließend weigert sich Picard zunächst weiter, das Raumschiff zu zerstören. Dann macht Sloan Picard auf die Geschichte von Ahab aufmerksam, wodurch Picard zu der Überzeugung gelangt, die Selbstzerstörungssequenz einzuleiten. Von manchen Rezipienten wurde diese Handlungswendung als rassistisch verstanden. Der Buchautor David Greven zum Beispiel deutete Sloan als die schwarze Frau, die weiße, männliche Macht ermöglicht, welche hier in Form von Picards Ankündigung deutlich wird, die Borg für ihre Taten bezahlen zu lassen. Der Rechtswissenschaftler Kenneth Anderson begriff Picards Eingeständnis, Racheabsichten zu hegen, als eine Standardszene vom Amerika des späten 20. Jahrhunderts, weil in ihr eine schwarze Frau einen weißen Mann dazu bringt, zuzugeben, dass die Freude am Töten und die tiefe Verbundenheit mit Waffen ein Teil seines Inneren sei. Anderson gab sich überzeugt, dass die Borg nicht absolut böse seien, in dem Sinne, dass man sie wie die Nationalsozialisten für deren Verrat an der Menschheit, für ihre selbstgewählte Unmenschlichkeit hassen könne, sondern dass sie absolut bedrohlich im Hinblick auf ihre Andersartigkeit seien, die aber für sich genommen nicht als Makel anzusehen sei. Der Hass, den Sloan in Picard weckt, lasse die Borg jedoch als absolut böse erscheinen. Die Borg hätten ihre Menschlichkeit nicht verraten. Anderson diente dieses Problem in der britischen Literaturzeitschrift Times Literary Supplement als Ansatzpunkt für Betrachtungen zu den Themen Multikulturalismus und Kulturrelativismus, den er bezogen auf Amerika als endend zu erkennen glaubte. Auch auf die Fernsehserien bezogen, in denen die Borg eine Rolle spielen, ist das Wertesystem der Borg deutlich gegensätzlich zu dem der Föderation. Zum Beispiel lassen sich die Borg mit ihrem kollektiven Bewusstsein, auf dessen Basis ihre Drohnen als prinzipiell gleichgeschaltete, funktional spezialisierte Agenten handeln, als sozialistisch begreifen. Mit der gerade in Der erste Kontakt ausgedrückten Angst vor der Assimilation, so die Essay-Autorin Wertheim, impliziere das Vorgehen der Föderation gegen die Borg, dass man, in der Vorstellung westlicher Zuschauer, kein Teil eines Ganzen oder Größeren, sondern nur etwas Ganzes in sich selbst sein könne und dass die eigene Wichtigkeit oberste Priorität habe. Diese Vorstellung lege nahe, dass per se Gesellschaft abzulehnen und Individualität zu bevorzugen sei. Insofern seien die Borg die westliche Fantasie von Kommunismus, Sozialismus und allen asiatischen Kulturen, vor allem Muslimen. Tindall meinte, dass die Borg mehr noch als eine metaphorische Wiederholung von kommunistischer Bedrohung die uralte amerikanische Angst von Amerikanern davor widerspiegelten, von anderen gefangen genommen zu werden. Picards Geschichte von seiner Gefangenschaft bei den Borg ähnele der von Mary Rowlandson. Die Borg manifestierten das literarische Genre Captivity Narrative. Ein weiteres Beispiel für das Thema Verschiedenartigkeit im Film ist eine Kontroverse zwischen Data und der Borg-Königin. Nachdem die Königin gegenüber Data erklärt hat, dass sich die Borg hin zu einem Zustand der Perfektion zu entwickeln beabsichtigen, entgegnet Data, dass die Borg erobern, statt sich weiterzuentwickeln. Mirsev verstand dies als Auseinandersetzung um den höheren evolutionären Status. Mit Datas Antwort würden die Borg mit menschlichen Imperialisten verglichen. Das Vorgehen der Föderation bei der Erforschung des Weltraums deutete der Buchautor als Neokolonialismus, ein Vergleich, der sich einordnen lässt in eine Reihe von ähnlichen, auf die anderen Star-Trek-Produktionen bezogenen Deutungen. Einführung der Borg-Königin. Durch die Einführung einer Borg-Königin, deren Rolle als mütterlich verstanden werden kann, werden die Borg als Lebensform mit sozialen Beziehungen dargestellt. Diese Neuerung interpretierte Wolf als eine Strukturvereinfachung, mit der die Borg im Film in den Erklärungsraum klassischen Hollywood-Denkens zurückgeholt würden. Durch das Vorhandensein der Königin können die Borg als geistig entmündigt verstanden werden. Da gleichgeschaltete, seelenlose Soldaten einer befehlstragenden Führerin folgten, deutete Höltgen die Borg-Gesellschaft als eine faschistische. Auch wegen des Vorhandenseins einer Königin ähnelt die Organisationsform der Borg der von staatenbildenden Insekten, beispielsweise von Bienen. Überdies kann das Herrschaftssystem der Borg, bedingt durch die Königin, als monistisch und als aristokratisch gedeutet werden. Menschlichkeit, Verführung und Sexualität. Mit Datas Wunsch, menschlicher zu werden, behandelt der Film ein in Das nächste Jahrhundert und Treffen der Generationen wiederkehrendes Thema. Da Data als Androide von den Borg nicht mit herkömmlichen Mitteln assimiliert werden kann, versucht die Borg-Königin, ihn mit verführerischen Mitteln dazu zu bewegen, ihr zu dienen. Ihr Vorgehen kann als sexuelle Entdeckung Datas und als ähnlich zu dem einer Domina verstanden werden. Manche Rezipienten interpretierten es zudem als eine SM-Behandlung und die Borg-Königin in dem Zusammenhang auch als eine Femme fatale. Zum Vorgehen der Borg-Königin gehört auch das Blasen auf die transplantierte Hautpartie. Datas Reaktion auf seine Wahrnehmung des dadurch entstandenen Gänsehautgefühls wurde von mehreren Kritikern als Orgasmus gedeutet. Im Gegensatz zur Assimilation humanoider Körper, deren Menschlichkeit und Individualität die Borg entfernen, verläuft der Umwandlungsprozess bei Data in umgekehrter Richtung. Dadurch wird er ebenfalls zu einem Cyborg. Wegen der diesbezüglichen rassischen Gleichheit zwischen Data und der Borg-Königin verstand Mirsev deren gemeinsame Beziehung als eine homosexuelle. In Bezug auf seine Rolle in der Fernsehserie wurde Data mit den Eigenschaften eines Kindes assoziiert und damit als jemand, dem es erlaubt ist, aus seinen Fehlern zu lernen. Mit dieser kindlichen Funktion charakterisierte ihn etwa Melinda Snodgrass, Drehbuchautorin einiger Episoden. Zudem wurde er als Pinocchio ähnlich rezipiert. Vor diesem Hintergrund und mit der Begründung, dass Data der sexuellen Gewalt der Borg-Königin im Film mit kindsähnlicher Hilflosigkeit ausgeliefert ist, deutete Greven das Interesse der Borg-Königin an Data als Pädophilie. Als Picard der Borg-Königin im Maschinenraum gegenübertritt, erinnert er sich, dass die Borg-Königin ihn einst zu sich geholt hatte, um ihr ein Gleichgestellter zu sein. Zum Beispiel, weil sie sein Gesicht in dieser Szene liebkost, lässt sich daraus der Schluss ziehen, dass die Borg-Königin sexuelle Avancen auf Picard hat. Weil die Borg-Königin in dieser Beziehung den aktiven Teil einnimmt und Picard in eine passive Rolle rückt, kann die Borg-Königin als eine Prostituierte verstanden werden. Der Film enthält keine Begründung für Datas am Filmende offenbar werdende Entscheidung, seine durch die Borg gewonnene Menschlichkeit aufzugeben. Diesen Umstand auch negativ kritisierend, deutete es Wertheim als wahrscheinlichen Grund, dass Data, hätte er die menschlichen Elemente behalten, durch das Erleben von Emotionen über die humanoiden Individuen erhoben würde, die er konstruktionsbedingt jedoch beschützen müsse und deren Wünschen er sich stets unterzuordnen habe. Damit sei Data wie ein Sklave zu einem lebendigen Toten reduziert, weil er seine Gefühle, seine Empfindungen, sein ganzes Leben aufgeben müsse, obwohl das seinem inneren Verlangen widerspreche. Der Film wurde mit Blick auf die sich um Picard, Data und die Borg-Königin drehende Handlung auch im Kontext Freudscher Theorien rezipiert. Greven zum Beispiel interpretierte sie in seinem Buch Gender and Sexuality in Star Trek als eine reißerische, idealisierte und sentimentalisierte Variante der männlichen Version des Ödipus-Konfliktes. Dabei betrachtete er Data als den von der Mutter, hier der Borg-Königin, bestraften Sohn, der den Ödipus-Konflikt löse, indem er sich mit dem Vater, nämlich Picard, identifiziere und dessen Zorn verinnerliche. Der Vater sei, weil er die Mutter vernichte, der Retter des Sohnes. Greven folgerte, dass der tief ödipale Film die Sexualität der Mutter so sehr ablehne, dass er den Gedanken an die Frau als sexuelles Objekt gänzlich vernichte. Die Aussagen Datas, nämlich einem Teil von mir tut es leid, dass sie tot ist, und Picards, nämlich sie war einmalig, seien ein Klagelied auf die Frau und auf sexuelle Verschiedenheit. In dieser Hinsicht sei der Film so bestimmt darin, ödipale Bünde unter Männern wiederherzustellen, dass er Gefahr laufe, diese Bünde als die einzig vorstellbaren darzustellen. Buchrezensentin Gunnels urteilte, dass sich Grevens Analysen in dem Buch meiner ausschließlich auf eine reduzierende und altmodische Lesart von Freud verließen. In ihrem Vergleich des Films mit Henry Rider Haggards 1887 erstveröffentlichtem Bestsellerroman Sie, der zum Genre Schauerliteratur zählt, glaubte Dryden zahlreiche deutliche Parallelen zu erkennen, nicht nur bezogen auf die visuelle Darstellung, sondern auch auf die Handlung. Besonders hinsichtlich der Konzeption der Borg-Königin, von Dryden als das gotische weibliche Monster interpretiert, sei der Film durch Sie, aber auch andere Romane des Genres beeinflusst. Sowohl Aisha, die Hauptfigur in dem Roman, als auch die Borg-Königin strebten, so Dryden, nach Herrschaft und Unterjochung von Welten und Rassen. Die Sexualität beider Frauen stelle für die männliche Integrität und deren homosoziale Welt eine Gefahr dar. Die Frau gefährde den Bund zwischen Vater und Sohn. Bezogen auf den Film sind Picard und Data gemeint. Und nur die Vernichtung der Frau könne die sogenannte natürliche Ordnung der patriarchalen Welt wiederherstellen. Heldentum. In der Raumschiff Enterprise-Episode Metamorphose war Saffron Cochrane noch ein uneigennütziger Wissenschaftler voller Ideale. In Der erste Kontakt ist er dagegen ein geldgieriger, eigennütziger Alkoholiker. Im Gegensatz zu Picard zeigt Cochrane im Film noch Interesse an Habgier, Fleischeslust und anderen Lastern der Gegenwart. Damit, so Rachael, repräsentiere er genau die Einstellung, die zu überwinden ist, um den multikulturellen Kosmos schaffen zu können, den die Föderation darstellt. Im Bewusstsein der Enterprise-Mannschaft ist er, entsprechend der von Frakes geäußerten Vorstellung, ein brillanter Wissenschaftler, ein gefeierter Held, eine Legende mit beispiellosem Ruhm, weil die Menschheit durch seine Leistung den Weltraum erkunden konnte. Mit diesen Eigenschaften kann Cochrane mit Chuck Yeager verglichen werden, dem ersten Menschen, der die Schallmauer durchbrach. Andererseits jedoch möchte Cochrane keine Legende sein und reagiert mit den Worten Cromwells verängstigt, verwirrt, verblüfft und verstört und widerlegt damit die Erwartungen, die die Crew an ihn hat. Damit ist er ein widerwilliger Held. Adaptionen und Einflüsse. Merchandising-Artikel. Im Rahmen des Merchandisings wurde eine Vielzahl an Lizenzprodukten vertrieben. Wie auch die anderen Star Trek-Filme wurde Der erste Kontakt als Roman veröffentlicht. Verfasst von J.M. Dillard, erschien er 1996 auf Englisch im Verlag Pocket Books, unter anderem als Hardcover, Softcover, Hörbuch und Kindle-Ausgabe. Eine von Andreas Brandhorst geschriebene deutsche Übersetzung veröffentlichte der Heyne Verlag 1996 als Nummer 57 innerhalb der Romanreihe The Next Generation. Pocket Books veröffentlichte 1996 zudem einen von John Vornhold verfassten Jugendroman zum Film sowie 2007 und 2008 die sechsteilige, von verschiedenen Autoren verfasste Romanreihe Slings and Arrows, in der es um die Enterprise E zwischen ihrer Indienststellung und dem Beginn der Filmhandlung geht. Beim US-Verlag Marvel Comics erschien 1996 auch ein Comic zum Film. Der Publisher Microprose begann damit, ein offizielles Computerspiel zu dem Film zu entwickeln. Das 1998 wegen finanzieller Schwierigkeiten an Hasbro verkaufte Unternehmen stellte die Entwicklung jedoch im selben Jahr wieder ein, ohne dass das Spiel veröffentlicht wurde. Zwar existiert unter dem Titel Star Trek First Contact ein Computerspiel, es basiert jedoch auf Raumschiff Enterprise und erschien bereits 1988. Einsatz für Bildungszwecke. Der Film diente im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen an Hochschulen zum Anlass für Diskussionen über Zeitreisen und andere wissenschaftlich-technologische Aspekte. Zu den Hochschulen gehören die Universität zu Lübeck, die New Yorker Columbia Universität und die Universität von Toronto. Als Teilnehmer an der Veranstaltung an der letztgenannten Hochschule war auch der Physiker und Bestsellerautor Lawrence Krauss angekündigt. Überdies diente der Film als Grundlage für Lehrmaterial im Hinblick auf die Entwicklung des Science-Fiction-Genres, auf die Vermarktung von Filmen und auf andere Aspekte der Filmbildung. Entsprechendes Material empfiehlt zum Beispiel die Webseite kinofenster.de, die von der Bundeszentrale für politische Bildung mit herausgegeben wird. Nachfolgefilme. Auf den Film folgend entstanden zwei weitere Star Trek Kinofilme mit der Raumschiffsbesatzung aus Das nächste Jahrhundert im Mittelpunkt. Der Aufstand und Nemesis. 1998 bzw. 2002 erschienen. Mehrere Publikationen, die vor allem zur Zeit der Erstveröffentlichung von Der erste Kontakt vertrieben wurden, gaben, oft Rick Berman zitierend, an, dass der Kassenerfolg von Der erste Kontakt entscheidend dafür sei, ob ein weiterer Star Trek-Film produziert wird. Die Aussage des Produktionsdesigners Herman F. Zimmerman, mit der er bereits in der Dezemberausgabe der Ciné Fantastique 1996 zitiert wurde, lässt allerdings auch den Schluss zu, dass sich Paramount für die Produktion zweier Nachfolgefilme bereits zur Entstehungszeit von Der erste Kontakt entschieden hatte. Zitat: Wir haben von Paramount eine Vereinbarung über drei Filme, und ich denke, dass wir diese Brücke in mindestens zwei weiteren Filmen sehen werden. Die Enterprise wird überleben. Der Aufstand wurde erneut mit Frakes als Regisseur und Leonetti als Kameramann gedreht. Da Drehbuchautor Michael Piller und Patrick Stewart Der erste Kontakt als zu düster für einen Star-Trek-Film beurteilten, verfolgten sie die Absicht, Der Aufstand mit einer helleren, freundlicheren Atmosphäre zu gestalten. Stewart setzte sich zudem mit seinem Wunsch durch, dass Picard erneut als ein Actionheld gezeigt wird. Die beiden Folgefilme konnten hinsichtlich der weltweiten und der US-Einspielergebnisse bei weitem nicht an den Erfolg von Der erste Kontakt anknüpfen. Trotz gegenüber dem jeweiligen Vorgängerfilm deutlich gestiegener Produktionskosten fielen die weltweiten Einnahmen aus den Kinovorführungen auf 112 bzw. 67 Millionen US-Dollar. Der Aufstand konnte allerdings in Deutschland das Einspielergebnis des Vorgängerfilms leicht übertreffen. Nemesis wurde, obwohl in manchen Kritiken durchaus gelobt, zum kommerziell erfolglosesten Star-Trek-Film und zu einer finanziell großen Enttäuschung für Paramount, welche zur vorläufigen Einstellung der Star-Trek-Filmreihe führte und das Ende der Leinwand-Adaptionen der Picard-Mannschaft darstellte. Fernsehserien. Aus dem Star-Trek-Universum bekannte Geräte, die für den Film neu gestaltet worden waren, wie etwa Phaser, kamen fortan auch in den Fernsehserien Deep Space Nine und Raumschiff Voyager zum Einsatz. In Deep Space Nine wurden die Uniformen aus dem Film unmittelbar nach dessen Veröffentlichung eingeführt. In Raumschiff Voyager wurden die Borg zu einem der bedeutendsten Handlungselemente. Erstmals in der Serie traten sie, beginnend mit der knapp 3 Monate nach Erscheinen des Films erst ausgestrahlten Episode, die Kooperative auf. Im selben Jahr, 1997, ersetzte man die Hauptfigur Kress mit der einst von den Borg assimilierten menschlichen Frau Seven of Nine, deren Beziehung zu den Borg ein wesentliches Thema wurde. Dieses umfasste auch ihr Verhältnis zu einer Borg-Königin, die in 6 Episoden auftrat. Eine Erklärung dafür, ob es sich bei dieser Borg-Königin um dieselbe handelt, die im Film vernichtet wurde, gab die Serie nicht. Die Borg-Königin wurde in den beiden Doppel-Episoden Das ungewisse Dunkel und Unimatrix Zero durch Susanna Thompson gespielt, ehe Alice Kreitsch die Figur in der finalen Doppelepisode Endspiel verkörperte. Auch die für die Darstellung im Film erneuerte visuelle Darstellung der Borg adaptierte man für die Fernsehserie. Zumindest für Skorpion Teil 1 verwendete man visuelle Effekte sowie Matte-Paintings aus dem Film wieder. Im Pilotfilm Aufbruch ins Unbekannte, der etwa 90 Jahre nach dem ersten Kontakt spielenden Prequel-Serie Star Trek Enterprise, nahm James Cromwell die Rolle des Cochrane für einen Cameo-Auftritt wieder auf. In den Vorspann der Serie integrierte man Aufnahmen des Raumschiffs Phoenix. 4 Episoden handeln von anderen Formen des ersten Kontakts zwischen Menschen und Außerirdischen. Carbon Creek erzählt von dem durch ihre Notlandung verursachten Aufenthalt einiger Vulkanier auf der Erde der 1950er Jahre, bei dem sie ihre Spezieszugehörigkeit allerdings geheim halten und dadurch von den Menschen unentdeckt bleiben. In Regeneration assimilieren Überlebende der im Film durch die Enterprise zerstörten Borg-Sphäre, die durch Mitglieder eines Forschungsteams wieder zum Leben erweckt wurden, dieses Team und nehmen schließlich Kontakt mit den zu dieser Zeit noch im Delta-Quadranten befindlichen Borg auf. In der Doppelepisode Die dunkle Seite des Spiegels, die in einem Paralleluniversum spielt, werden die Vulkanier kurz nach ihrer Landung auf der Erde durch Cochrane und dessen Anhänger getötet und die weitere Geschichte der Menschheit nimmt einen abweichenden, aggressiveren Verlauf. Die erste Hälfte dieses Zweiteilers beginnt mit der am Filmende gezeigten Landung des vulkanischen Raumschiffs. Der Artikel Star Trek – Der erste Kontakt, Kapitel Interpretation und Analyse sowie Adaptionen und Einflüsse wurde vom Benutzer Blick am 23. Februar 2017 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/StarTrek – Der erste Kontakt. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden